Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Die Sommerpause ist vorbei. Willkommen zur neuen Ausgabe, zur letzten Ausgabe des Mensch-Technik-Podcast. Ich hatte ja in der letzten Folge vor der Sommerpause angekündigt, ich komme so Ende September zurück und habe mich jetzt entschlossen, ganz kurzfristig doch schon eher Mitte September eine Episode zu veröffentlichen. Der Grund ist, dass ich auf zwei Events war, die ja einen gewissen Aktualitätsbezug haben, und über das eine Event, die IFA, die internationale Funkausstellung oder Innovation für alle, wie es ja seit neuestem heißt, wird heute dran sein, und dann gibt es in der nächsten Episode einen Rückblick auf die IAA, die internationale Automobilausstellung in München. Erstmal zurück aus der Sommerpause. Ich hatte in aller Ehrlichkeit noch gar keinen Urlaub dieses Jahr. Der kommt erst noch. Das heißt, ich werde also auch ein paar Episoden hier auf Vorrat aufnehmen und alles schon online stellen. Also ihr werdet davon nichts merken, dass ich nicht anwesend bin. Aber ja, mein Jahresurlaub steht einfach noch an. Ich habe über den Sommer intensiv an diversen Themen gearbeitet, insbesondere an meinem nächsten Buch. Das habe ich ganz gut vorangetrieben. Ende ist noch lange nicht in Sicht, aber es wird ein sehr, sehr umfangreiches Werk werden zum Thema Automotive User Interface Design, also meinem Kernthema, wie kann ich User Interfaces gestalten im Automobil. Darum wird es gehen. Dazu habe ich noch, wer mir auf LinkedIn folgt, der weiß es, der hat es mitbekommen, die große, große, große Ehre gehabt, eine Honorarprofessur der Fachhochschule Aachen zu erhalten. Das war schon länger im Gespräch und es war auch eine Menge Verwaltungsaufwand und eine Menge Prozesse, die da entsprechend abgelaufen sind. Und ja, ich darf mich jetzt also nicht nur Dr. Peter nennen, ich darf mich jetzt auch Professor Peter nennen oder Professor Dr. Peter nennen. Es ist kein Jobwechsel, es ist kein Arbeitsverhältnis, was ich mit der FH Aachen habe. Es ist eine Ehrenbezeichnung, es ist ein Ehrenamt, was ich bekommen habe, mit dem meine akademischen Leistungen, meine praktischen Leistungen dort bewertet worden sind, ausgezeichnet worden sind. Und ich bin stolz drauf, ich bin froh darüber, ich freue mich. Und es wird sich in der Praxis, in meinem Lehrauftrag an der FH Aachen, das ein oder andere ändern. Aber grundsätzlich meine anderen Bereiche, das Thema Keynote Speaking wird unberührt bleiben, das Thema Beratungsprojekte wird unberührt bleiben. Und auch dieser Podcast wird davon unberührt bleiben. Es geht weiter wie gehabt. Diese und nächste Woche zwei Themen, die anstehen. Er hat schon angedeutet, die IFA 2025, die internationale Funkausstellung, und die IAA 2025. Ich habe beide Events innerhalb einer Woche besucht. Am Montagmorgen stand ich in Berlin auf dem Messegelände vor den Toren der IFA. Mein normaler Zugang am Messedamm vorne war zu. Ich musste um die Ecke zum Eingang Nord laufen. Hat dann auch noch ein paar Schritte mehr auf die Uhr gebracht, war wieder ein intensiver Tag. Und am Freitag der gleichen Woche war ich dann in München auf der IAA 2025. Und mein Freund und Kollege Thomas Föhringer-Kuhn fragte in einer Umfrage auf LinkedIn vorab schon, Weißwurst oder Currywurst oder beides? Also mit Weißwurst meinte er die IAA in München und mit Currywurst die IFA in Berlin. Ich habe da vorab schon beides angekreuzt, war mir am Ende nicht sicher, fährst du nach München, machst du es oder machst du es nicht. Aber ich habe es getan und werde darüber berichten. Ich werde auch immer wieder bei beiden Podcasts, diese Woche über die IFA, nächste Woche über die IAA, Vergleiche mit der CES ziehen. Ich bin ja seit Jahren regelmäßig dort, jedes Jahr im Januar in Las Vegas. Und traue mir da schon zu, das ein oder andere Urteil fällen zu können. Wie sieht es denn mit den Vergleichen aus? Was wird wie gezeigt? Was sind die Zielrichtungen der einzelnen Messen? Wie unterscheiden sie sich eigentlich und wie sind sie sich ähnlich, gemeinsam, gleich? Und es gibt verblüffend viele Übereinstimmungen auch an ganz überraschenden Punkten. Gut, also starten wir diese Woche Thema IFA 2025. Berlin wird immer wieder Anfang September jedes Jahr zum Puls der Technikwelt, wie ich den Ausdruck gelesen habe. Ja, also Puls der Technikwelt. Es sind 5 Tage Messe, Hersteller, Händler, sehr viele Medien und auch, ich sag mal, Normalo-Publikum, Tech-Enthusiasten, aber auch ganz normale Consumer, ganz normale Endnutzer. Überhaupt nicht abwertend gemeint, ganz im Gegenteil. Wenn da nur Profis rumlaufen, hat es einen gewissen Charme, aber es fehlt auch viel. Ja, also von daher sind halt eben auch die Endnutzer auf diesen Messen vorhanden. Es war das gesamte Messegelände belegt, komplett. Es war nichts mehr frei, es war jede Halle belegt. Es wurden Neuheiten gezeigt, es wurden Trends aufgezeigt. Und was auf der IFA auch immer wieder der Fall ist, es werden Geschäfte gemacht. Das ist auf der CES auch so. Das habe ich jetzt auf der IAA nicht so stark wahrgenommen. Aber da gibt es dann bestimmte Bereiche, wo so Distributoren da sind, wo so Vertriebler da sind, wo auch Einkäufer da sind. Gibt es spezielle Bereiche dafür, wo dann auch ganz bewusst Geschäfte abgeschlossen werden. Und nach dem starken Wachstum der letzten Jahre, die IFA ist nach Corona 22 zurückgekommen, 23 war es dann schon mal voll da. Gab dann letztes Jahr eine 100-Jahres-Ausgabe, also 1924 war die erste internationale Funkausstellung, hieß sie damals noch, heute heißt sie Innovation für alle. Aber mit Funk haben wir dann nur noch in Teilen zu tun. Ja, war die IFA 25 im Vorfeld ausverkauft. Ich gehe in 1-2 Minuten nochmal detaillierter auf die Zahlen ein und auf die Trends. Für Profis, Brancheninsider ist die IFA mehr als nur ein Schaulaufen der Gadgets. Sie ist auch ein Stimmungsbarometer. Ja, welche Deals werden gemacht? Wie sehen die Frühindikatoren aus? Wie ändern sich speziell Consumer- und Smart-Home-Technologien oder generell Haushaltsgeräte in den nächsten 12, 15 Monaten? Ja, was sind so die Themen? Also, welche AI-Features kommen? Wie sehen Smart-Home-Ökosysteme bis hin zu komplett vernetzten Haushaltsgeräten aus? Welche neuen Formfaktoren gibt es? Ja, und es zeigt auf, dass die IFA einfach eine sehr, sehr relevante Messe ist in dem Bereich Elektronik, im Bereich Haushaltsgeräte. Es gibt da ganze Hallen komplett gefüllt mit Kühlschränken, mit Waschmaschinen, mit Wäschetrocknern, mit Herden, mit Küchen. Also ein sehr, sehr starker Fokus auf die Haushaltsgeräte. Ganz direkt die Frage, ist die IFA die deutsche CES? In Teilen ja. In Las Vegas trifft sich die globale Leitmesse, das ist ein globales Thema. Consumer Electronics, digitale Innovation. Und die IFA ist so ein bisschen was wie ein europäisches Pendant dazu. Beide Veranstaltungen bieten eine Bühne für Produktankündigungen, erlauben die Analyse von Trends, erlauben Geschäftsanbahnungen, haben aber doch in Details etwas unterschiedliche Ausrichtungen. Die CES ist stärker durch Technologien, durch Basistechnologien getrieben. Da werden dann häufig visionäre Prototypen gezeigt, Konzepte, die in die Zukunft zeigen, während die IFA traditionell näher am Endkunden ist und eher marktreife Produkte zeigt. Da sind Sachen dabei, die entweder schon im Handel sind oder demnächst in den Handel kommen. Gut, und dann ist es die Location. Ja, die IFA ist in Zentraleuropa gelegen. Die CES ist in Nordamerika und hat auch, das ist mir dieses Jahr aufgefallen, 2025, sich wieder stärker für asiatische Märkte geöffnet. Also da sind relativ hohe Anzahlen asiatischer Besucher da gewesen, in erster Linie aus China. Das war die Jahre davor nicht ganz so. Was sie gemeinsam haben, sind Taktgeber für die Konsum- und Haushaltselektronik, Taktgeber für Zukunftsthemen, Taktgeber für Digitalisierung, Konnektivität, künstliche Intelligenz. Also das haben sie gemeinsam. Wie vorhin schon mal angekündigt, noch ein paar Kennzahlen. Die IFA dieses Jahr war komplett ausgebucht. 1900 Aussteller, 1900 Aussteller aus 49 Ländern. Die Gesamtfläche 190 Quadratmeter war ausverkauft. Besucherzahl etwas höher als letztes Jahr, so um die 220.000. 2024, die 100 Jahre Ausgabe, ähnliche Besucherzahlen wie dieses Jahr. 1800 Aussteller. Das Jahr davor waren es rund 2000 Aussteller auf 130.000 Quadratmeter, also mehr Aussteller auf weniger Fläche. Aber auch weitgehend voll die Messehallen. 2022 der Neustart nach Corona mit knapp 240.000 Teilnehmern und knapp 2000 Ausstellern. Auf einen Blick zusammengefasst, nach dem Restart, nach dem Corona-Restart 2022 hat sich die IFA wieder ihre Rolle zurückgeholt als Consumer Home Tech Event in Europa, als das Nummer 1 Event in Europa. Ja, 23 gab es dann die Rückkehr in voller Stärke und dieses Jahr die Ausstellungsflächen komplett ausverkauft. Die Rolle ganz zentral eben klassische und neue Produktgruppen, Haushaltsgeräte. Ja, regelmäßig Innovationen, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Vernetzung von Haushaltsgeräten, das waren die zentralen Themen. Beim Thema Fernsehen, Audioelektronik, generell das Schaufenster für, was ist neu, was ist der Standard, was ist der neue Benchmark, was Bild- und Klangqualität angeht, welche Display-Technologien ziehen ein, welche Formate ziehen ein. Einen ganz entscheidenden Raum nehmen Smartphone und Wearables ein, gerade Fitness-Gadgets, da war eine eigene Halle für reserviert. Die kommen stärker, rücken mehr und mehr in den Vordergrund. Es gibt mehr Produkte, die werden besser, die werden auch mehr und mehr akzeptiert, von daher treten die mehr und mehr in den Vordergrund. Themen hier sind Akkulaufzeiten, Alterstauglichkeit, Integration in bestehende digitale Ökosysteme. Am Ende aber auch immer das Thema, die Frage, die ich mir halt stelle, wo sind denn die Use Cases? Was mache ich denn? Also wie macht so ein Gadget, eine Smartwatch, ein smartes Armband, ein Fitnessarmband, wie macht eine smarte KI-Brille mein Leben wirklich besser? Also was wird danach dann besser, wenn ich so etwas besitze und nutze? Im Vergleich zur CES ist die IFA traditionell schwach aufgestellt bei Mobilitätsthemen. Also in Las Vegas ganze Hallen von Autoherstellern, Zulieferern und Startups, Service-Providern, Software-Entwicklern und gefüllt sind. Und dort so das Thema vernetzte, autonome, elektrische Mobilität präsentieren, spielt das Thema in Berlin auf der IFA nur eine Nebenrolle. Da sind es eher so Consumer-Themen, Haushaltgeräte, Smart-Home-Lösungen. Das sind so die Sachen, die dort im Fokus stehen. Es gibt Mobilitätslösungen wie E-Scooter, smarte Fahrräder, wir sind da, E-Bikes in diversen Arten, auch kleine elektrische Motorräder aller Arten. Aber es hat nicht die Tiefe, es hat nicht diesen Innovationscharakter, diesen vorwärtsstrebenden Charakter wie auf der CES. Aus meiner Sicht eine Lücke. Ja, also zu Hause ist gut abgedeckt. Die Mobilität hat auf der IFA Raum für Verbesserung. Ich möchte jetzt noch auf drei Produktgruppen eingehen, die mir dort aufgefallen sind, die ich dort für spannend und interessant halte. Das sind einmal Wearables, Fitness Devices, also Dinge, die wir direkt auf dem Körper tragen. Das zweite ist das Thema Roboter. Hatte ich bis jetzt noch gar nicht erwähnt, aber es war relativ viel zu sehen, was Roboter angeht. Diverse Firmen, die halt dann von humanoiden Robotern über so semi-humanoide Roboter, also welche, die zum Beispiel menschenähnliche Arme hatten, die dann präsentierten. Oder halt eben dann auch, ja, Roboter, die nichts Menschenähnliches mehr hatten, vom Saugroboter über Service-Roboter für Restaurants, war da eine Menge zu sehen. Und das Thema auch dafür waren anderthalb Hallen explizit reserviert, das Thema Smart Homes, Technologien, die da drin sind. Und ja, also das sind die drei Themen, Wearables, Roboter und Smart Homes, durch die ich hier mal durchfräsen möchte. Tragbare Devices, Smart Glasses, Smart Ringe, ja, das waren Dinge, die da zu sehen waren. Auch eben smarte Armbänder, Smart Watches, Geräte, Dinge, Objekte, Artefakte, Technologien, die wir direkt auf der Haut, die wir direkt auf dem Körper tragen. Smart Glasses, aus meiner Sicht der größte Trend, ist gerade in den Startlöchern. Es gab schon diverse Anläufe mit den Google Glasses, die alle nicht so richtig funktioniert haben. Ich weiß auch noch nicht, ob jetzt die neuen, die kommen, ob das auch funktioniert, dass man also eine Brille aufsetzt, die dann halt eben aussieht wie, naja, so ein bisschen so ein Kassengestell, wie wir früher immer gesagt haben, also so ein klobiges, dunkles Objekt im Gesicht, und da sind dann Kameras integriert, da sind Lautsprecher integriert. Da ist eine Bluetooth-Verbindung meistens drin zum Smartphone runter und da sitzen dann so die KI-Themen und. Also das ist so das, was so ein Smart Glasses ist. Versprechen dort ist das Thema Augmented Reality, also die Informationen direkt ins Sichtfeld zu spielen und damit klassische Displays entweder zu ergänzen oder auch zu ersetzen. Für mich immer noch offene Fragen, Alterstauglichkeit. Ich hatte mehrere auf von diesen Brillen. Die sind alle schwer, sind alle klobig, die sitzen alle nicht richtig sauber. Ich habe auch keine Ahnung, wie groß die Batterielaufzeiten sind. Also da sehe ich noch wirklich gewisse Probleme. Dann wissen wir nicht so genau, wie werden Menschen darauf reagieren, wenn ich offensichtlich eine smarte Brille mit Kameras integriert trage. Also was ist die Reaktion meines Umfeldes darauf? Daran sind unter anderem ja auch die Google Glasses gescheitert, weil Menschen gesagt haben, ey, ich möchte nicht, dass du mich hier filmst. Ja, wir sitzen jetzt hier zusammen im Café und haben ein Gespräch. Ja, du hast da so ein Smart-Ding auf, ich weiß gar nicht, zeichnet dir jetzt was auf oder streamst du unser Gespräch direkt ins Internet rein? Oder ja, da steht dann so ein Unwohlsein der Überwachung. Und wie damit umgegangen wird, weiß ich nicht. Aber das Thema Augmented Reality ist definitiv ein spannendes. Ob man wirklich schlüssige Use Cases findet, weiß ich noch nicht so richtig. Die existierenden Brillen sind vernünftige Technologien. Aber es stellt sich bei mir immer wieder die Frage, ja und? Und nun? Ja, so. Aber vielleicht und dann wahrscheinlich sind da schon Dinge in Arbeit, die bei mir jetzt gerade nicht auf dem Radar sind. Und ich hoffe darauf und ich gehe auch davon aus, dass es passieren wird, dass da spannende Applikationen kommen, dass da Dinge kommen, die wirklich diese Welt zu einem besseren Ort machen und das Thema vorantreiben. Fitnessringe, Steuerungsringe, schönes Beispiel dafür, wie Interaktionsstellteile kleiner, subtiler, körpernaher werden. Von der Überwachung der Gesundheit, Herzfrequenz, Schweiß, Muskelspannung, ja, bis hin zur Steuerung vernetzter Geräte, dann kann ich da wirklich auch was mitmachen mit diesen Ringen. Klarer Trend, Technik näher an den Menschen heranzubringen und gleichzeitig auch bei mir die Erkenntnis, dass viele Konzepte eher noch eine Vision sind, Prototypen sind, frühe Ideen sind und dass die praxistauglichen Lösungen gerade erst sichtbar werden. Das sind auch keine Standardprodukte, das sind keine Produkte, die man immer überall nutzen kann, aber die aus meiner Sicht ein gewisses Potenzial haben. Und für mich als Automotive HMI-Mensch ganz klar die Frage, können wir diese Devices, Ringe, Glasses, Armbänder, können wir die im Automotive-Kontext nutzen? Ja, also können wir ein Smartwatch, ein Fitnessring, ein Sensorarmband, können wir die Daten, die wir daraus gewinnen, zum Beispiel in das Thema In-Cabin-Sensing integrieren, also in die Überwachung der Innenraumkabine, den Fahrradzustand überwachen. Ist jemand wach? Ist jemand am Einschlafen? Ist jemand übernervös? Ist jemand unter extremer Anspannung? Ist jemand im Tiefschlaf? Ja, also das ist alles in so ein Thema, die sollten wir wissen, gerade im Bereich der geteilten Fahraufgaben, der Shared Driving Tasks. Also wenn so ein Teil der Fahraufgabe vom Auto übernommen wird, ein Teil vom Menschen, wenn wir da eine Dynamik reinbringen, ja, dass da dieses Zusammenspiel sich ständig ändert, da ist es essentiell zu wissen, in welchem Zustand ist dann eigentlich der Mensch. Ja, ist der überhaupt fahrfähig oder ist der im Tiefschlaf? Und da ist die Frage, können wir so etwas, können wir da die Wearables, die Fitness-Wearables nutzen, integrieren in das Fahrzeugökosystem, um dort dann entsprechend die Daten zu gewinnen? Ja, Müdigkeit frühzeitig erkennen, Überlastung frühzeitig erkennen, die Assistenzstrategien, die Assistenzsysteme entsprechend zu adaptieren, ja, mit Warnungen, mit Pausenempfehlungen, mit Anpassen von Klima-, Lichtsystemen, mit Audiosachen, die entsprechend laufen. Ja, also was ist da möglich? Und darüber hinaus sehe ich auch die Chance für Individualisierung des Fahrzeuginnenraums, der HMIs, der Mensch-Maschine-Schnittstellen. Ja, sich an physiologische Zustände anzupassen, sich an Wachheitszustände anzupassen, an Anspannungszustände anzupassen und damit dann halt einfach ein komfortableres, sichereres, schöneres Fahrerlebnis zu erschaffen. Klar, Downturns gibt's, Risiken gibt's, Probleme gibt's, Datenhoheit, ja, wer passt hier irgendwie auf die Daten auf, wem gehören die Daten? Sind sensible Daten, alles was Gesundheit angeht, was Körperdaten angeht, wir brauchen da klare Grenzen, wir brauchen transparente Regelungen, wir müssen wissen, wo werden die Daten wie, von wem verarbeitet, wo werden sie weiterverwendet, werden sie überhaupt weiterverwendet. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wir haben schon sehr, sehr komplexe Fahrzeuginnenräume mit sehr, sehr vielen Systemen, mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Displays. Und da besteht dann aus meiner Sicht die Gefahr der Überforderung, ja, des Overloads, Information Overload, wo wir da jetzt nochmal was oben drauf packen. Und da ist dann halt die Frage, was können wir rausschmeißen, was können wir ersetzen oder auch eine Sache, wir lassen es sein am Ende des Tages. Zweiter Punkt, Roboter. Es waren Roboter in ganz unterschiedlichen Gestaltungsformen zu sehen. Also eher so die humanoiden Roboter, die aussehen wie ein Mensch. Ja, die sind dann so um die 1,80 groß und haben dann Arme und Beine und einen Körper und einen Kopf. Und ja, das sind dann so ähnliche Proportionen, wie wir sie als Menschen haben. Die haben teilweise auch Gesichter dann. Die versuchen sich auch so zu bewegen, wie Menschen sich zu bewegen. Ja, da geht es dann um so Service-Roboter im Empfangsbereich für Kommunikationsaufgaben. Dann die semi-humanoiden Roboter, die einzelne anthropomorphe Elemente haben, zum Beispiel einen Arm oder zwei Arme, die Gesichter haben, die Menschen ähnlich sind, die aber sonst eher, weiß ich nicht, vielleicht so eine tonnenförmige Gestalt haben und auf Rollen unterwegs sind. Ja, da können wir zum Beispiel in einem Pflegekontext werden solche Systeme gerne eingesetzt. Die Umgebung, unsere Arbeitsumgebungen sind sehr häufig eben auf den Menschen angepasst, sind auf unsere anthropometrischen Daten, ja, wie wir uns bewegen, wie groß wir sind, wie lang unsere Arme sind, die sind darauf optimiert. Und wenn wir jetzt mit einem System kommen, was komplett anders ist, ist es unter Umständen nicht richtig kompatibel. Und daher gibt es eben humanoide und semi-humanoide Roboter, weil wir dann die Umgebung nicht anpassen müssen, sondern der Roboter sich anpasst an das, was erforderlich ist. Und dann gibt es noch die non-humanoiden Roboter, die also gar nicht mehr wie Menschen aussehen, die rein auf die Funktion zugestaltet sind, die konkrete Aufgaben erfüllen als Staubsaugerroboter, als Logistikhelfer, als Küchenassistent. Ja, also da gibt es dann halt die diversen hochspezialisierten Roboter, die dann wirklich nur eine Sache können, eben zum Beispiel den Fußboden saugen und wischen und die da auf diese Aufgabe optimiert sind im Design, im Aussehen, in der Funktion. Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass es auf der IFA nicht ganz so visionär ist als auf anderen Messen. Also es wird nicht so inszeniert wie zum Beispiel in Las Vegas. Aber eher praxisnah, sondern eher praxisnah mit einem klaren Bezug zu alltäglichen Anwendungsfeldern. Bei mir auch wieder die Frage, sehr beeindruckend, aber was sind denn die konkreten Use Cases? Wo wird es dann wirklich mal konkret? Und viele gerade der humanoiden und semi-humanoiden Modelle wirkten auf mich eher so ein bisschen wie so technologische Demonstrationen. Was können wir denn alles machen? Was ist denn theoretisch möglich? Wie gut sind wir denn? Und das ist weniger marktreife Lösungen mit konkreten Anwendungsfällen und einer klaren Altersrelevanz ist. Also brauche ich denn wirklich einen Roboter, der den Besucher begrüßt, der aussieht wie ein Mensch, der auf mich zukommt und ja, dann mir ein Getränk serviert? Hat es einen echten Nutzen oder ist es einfach nur eine Show? Ja, und auch bei den non-humanoiden Robotern, die ja vielleicht eben gerade die Begrüßung oder das Servieren von Speisen und Getränken sehr gut können, stellt sich eben auch die Frage, sind das nicht die besseren Roboter in diesem Fall? Aber auch bei den non-humanoiden Robotern stellt sich die Frage, ob bestehende Lösungen wie ein klassisches Haushaltsgerät oder eine spezialisierte Maschine nicht effizienter und günstiger ist. Ja, also wir haben auf der einen Seite ein enormes technologisches Potenzial, was sich gerade auftut, was gerade sichtbar wird, was auch in Punkten faszinierend, teilweise auch sehr gruselig ist, so ein bisschen creepy dann auch wird. Und auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, wie die konkrete Nachfrage aussieht. Ja, Saugroboter verkaufen sich wohl ganz gut und Rasenmäherroboter auch. Aber dann weiß ich nicht genau, wo jetzt da ein echter Bedarf da ist, der sich dann darin äußert, dass Menschen bereit sind, da Geld und Fokus zu investieren. Drittes Thema des heutigen Tages, Smart Homes. Wieder einen breiten Raum eingenommen. Smart Homes sind ein ganz starkes Thema. Es gab, wie gesagt, anderthalb Hallen in der Größenordnung, die sich nur mit dem Thema Smart Home auseinandergesetzt haben. Es wurde da alles Mögliche präsentiert. Gesamtvernetzte Lösungen, Komfortorientierung, Energieeffizienz, Sicherheit. Das sind so die Themen, die da adressiert werden. Ne? Also ich mache mir mein Leben komfortabler, indem ich halt mein gesamtes Haus vom Sofa aus steuern kann oder vom Auto aus steuern kann. Ja? Energieeffizienz, ganz klar, ist ein Thema. Nachhaltigkeit. Und dann das Thema Sicherheit mit vernetzten Kamerasystemen, die zugänglich sind. Außenkameras, Innenkameras, ich kann meine Haustiere überwachen, ich kann auch so Babyphones, ja, die dann die Babys überwachen. Alles das waren Themen, die da auf unterschiedlichste Art und Weise adressiert worden sind. Intelligente Heizungssysteme, intelligente Lichtsysteme, ja, vernetzte Küchengeräte. Und dann halt, hatte ich schon jetzt gerade gesagt, Sicherheitsanwendung für Kinder, Haustiere oder auch als Sicherheitsüberwachung für meine Immobilie. Problem an der Stelle ist für mich, dass der Begriff Smart Home sehr unterschiedlich interpretiert wird. Einige Anbieter, und das waren nicht wenige, hatten ja so einzelne App-gesteuerte Lichtschalter oder Steckdosen. Und die Frage ist, ist das schon ein Smart Home? Also ich hatte an manchen Ständen die Idee, okay, ein Smart Home ist nichts weiter als ein Lichtschalter, der mit einem anderen Lichtschalter redet. Oder der mit verschiedenen Lampen redet. Oder ja, dass das eigentlich schon ein Smart Home ist. Während andere Anbieter eher komplexe Ökosysteme mit KI-gestützten Automatisierungen angeboten haben. Auch dass so ein Haus, eine Wohnung proaktiv denkt und handelt. Frage ist, was ist denn wirklich Smart Home? Ja, Es gibt bestimmt irgendwo Definitionen, das ist jetzt nicht meine Hauptdomäne, aber ein einzelner Lichtschalter, der mit von der App gesteuert werden kann, weiß ich nicht, ob das ein Smart Home ist im Kernsinne. Also von daher ein bisschen Verwirrung bei mir an der Stelle, ihr merkt es vielleicht. Aber was eben gezeigt wurde, war die gesamte Bandbreite von eben einfachen Einstiegsdingen wie einem appgesteuerten Lichtschalter, einem vernetzten Lichtschalter bis zum Gesamtkonzept, was ein komplettes Haus sicher macht, nachhaltig macht, komfortabel macht. Also diese Bandbreite ist sehr, sehr deutlich sichtbar. Frage immer wieder ist, gerade im Smart Home Bereich, wer hat die Mütze auf? Wer ist derjenige, der das Thema steuert? Bei Neubauten denke ich mal kein Problem, da kann es gut integriert werden. Frage ist bei Immobilien ja immer, die stehen ja doch einige zig bis einige hundert Jahre. Was machen wir denn mit dem Bestand? Ja, können wir da irgendwie was entsprechend aufbauen? Können wir das vernünftig machen? Und wer ist dann da eigentlich zuständig? Wenn ich jetzt einen automatischen Rollladen habe, den ich vom Kühlschrank aus steuere, ist der Rollladenhersteller zuständig? Ist der Kühlschrankhersteller zuständig? Gibt es da noch eine dritte Partei, die die Vernetzung macht? Das sind alles Themen, die noch nicht komplett ausdiskutiert sind und wo noch keine komplette Klarheit herrscht. Aus meiner Sicht, ein wirkliches Smart Home zeichnet sich erst dann aus, wenn Geräte vernünftig miteinander kommunizieren, damit echten Mehrwert erzeugen, ja, mit dem Datenaustausch und auch selbstständigen Entscheidungen. Das ist dann smart. Ja, also wenn Heizung, Jalousien, Beleuchtung koordiniert auf Anwesenheit, Abwesenheit der Besucher, aufs Wetter, auf den Energieverbrauch reagieren, also wenn da entsprechend was passiert, was so das Gesamtsystem steuert und durch externe Trigger eben angesteuert wird. Und dadurch entsteht dann ein Mehrwert über eine reine Bequemlichkeit hinaus. Ich kann das Licht vom Sofa aus heller oder dunkler machen, sondern ich kann halt eben Komfort, ich kann Sicherheit und ich kann Nachhaltigkeit erzeugen mit so einem gesamten Ökosystem. Mein Eindruck, ein wirkliches, smartes Zuhause, ein Smart Home, ist noch nicht überall konsequent implementiert. Es existiert noch nicht wirklich 100% konsequent, aber einzelne Devices sind da und der Weg ist sicher. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, diese Podcast-Episode ist die erste von zwei, die das Thema IFA und IAA spiegeln. Heute war der Fokus auf der IFA, der Internationalen Funkausstellung. Ich habe so ein bisschen die Historie der letzten Jahre dargestellt, auch wie das ganze Thema sich auf dem Messegelände in Berlin integriert, Besucherzahlen und so weiter, Vergleiche zur CES. Und ich habe die drei Produktgruppen Wearables, respektive Fitness Devices, Roboter und Smart Homes, die drei Produktgruppen, ein bisschen genauer analysiert. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-röske.com, Röske mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und bleib gesund.